sagen wir, der Moment, wenn dieses UFO landet, kannst du davon ausgehen, dass am ersten Tag, wenn der Cord gebaut ist, dann stehen da 5, 6 bis 10 ältere Herren mit verschränkten Armen davor und gucken sich das Ding aber mal ganz genau an.
Deutschland hat doch wieder die Chance, Fußball Europameister zu werden,
ja,
nach den letzten Wochen.
Ja.
2 Monate vorher hat Deutschland die Chance, Weltmeister zu werden.
Wir stehen kurz vor Turnierbeginn, vor der Padel-Weltmeisterschaft der Senioren.
Gibt es da Möglichkeiten, Ideen oder Ansätze, dass man auch wirklich kurzfristig, also auch für dieses Jahr schon 2024, irgendetwas verändern oder tun kann? Oder glaubst du, dass das auch etwas ist, wo diese Sportart sich selber in der Urbanität so ein bisschen auffressen kann?
Padel Time, der Padel-Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype? Alles über die größte Boom-Sportart im Padel-Podcast.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Lachst du jetzt schon?
Nein, ich lache jetzt schon, weil du das reinzählen, das hört man dann ja später nicht im Podcast, aber du zählst uns immer so souverän rein und du hast einen so wahnsinnigen Bass in der Stimme, wenn du das machst, dass ich das löst bei mir aus, jetzt geht's los, und das lässt mich lächeln.
Ich weiß gar nicht, ob wir das noch brauchen eigentlich, aber irgendwie ist so ein kleines Ritual.
Ja,
3, 2, 1. Jasper, wie geht's dir? Jasper Ahrens.
Ja, mir geht's sehr gut. Ja, mir geht's sehr gut.
Bist du schon aufgeregt?
Wieso?
Nun, geht ja bald los, nächste Woche.
Ach so, ja, das stimmt. Aufgeregt, ein bisschen. Ja, also ich habe freudige Erwartungen, so.
Freudige Erwartungen. Wir kommen gleich auf das Thema, also weshalb du ja vielleicht ein bisschen aufgeregt bist. Lass uns erstmal kurz 2 Sachen abarbeiten aus der Padel-Szene.
Ja.
Wir sind ja hier wieder bei Padel Time.
Ja.
TSG Hoffenheim. Fand ich extrem spannend. Die Spieler kamen, also der Fußballverein, 2023 ins Achtelfinale des DFB-Pokals, was jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich ist, haben aber trotzdem eine Prämie bekommen.
Ja.
Und was haben die Spieler mit dieser Prämie gemacht? Man sagt hier immer so raffgierige Fußballer. Nee, nicht in die eigene Tasche gesteckt, sondern haben für ihre Mitarbeiter des Vereins Padelcourts gebaut auf dem Trainingsgelände.
Ja.
Die ausschließlich offenbar für die Mitarbeiter sind und sozusagen etwas zurückgeben sollen und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl im Verein stärken sollen.
Das ist wirklich nett.
Oder?
Nee, muss man wirklich sagen, das ist wirklich nett. Ich meine, ist es wirklich so, dass nur die Mitarbeiter da spielen? Dürfen die da nicht spielen? Haben sie sich selber auch noch eingebaut oder?
Also sie haben mehrere Plätze gebaut und wenn ich es richtig verstanden habe, sind mindestens 2 ausschließlich für die Mitarbeiter. Also sie werden mit Sicherheit sich auch, weil sie offenbar große Fans oder Anhänger sind. Du lächelst so, hast du den Platz gebaut oder was?
Nee. Ich habe nur...
Hast du auch deine Finger mit drin oder was?
Nein. Wir haben nur vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen mit der TSG Hoffenheim ein Gespräch geführt, weil wir überlegt haben, als Verband irgendeine Aktion mit denen zusammen zu machen. Wir sind aber noch nicht so richtig klar, was diese Aktion sein könnte. Und wir baldowern das gerade aus, was so eine Aktion sein könnte.
Okay, warum sucht man sich als Verband die TSG Hoffenheim aus?
Die haben sich bei uns gemeldet, beziehungsweise ich glaube, die Verbindung kam irgendwie, unsere Geschäftsführerin hat auch irgendwas, ist im Handball irgendwie auch involviert und die ja auch. Und ich glaube, über diese Verbindung, über, glaube ich, den einen Sponsor, den die, glaube ich, sowohl im Fußball als auch im Handball haben oder sowas, kam irgendwie die Verbindung zustande. Und jedenfalls sprach man dann über Padel und die Möglichkeit, weil ich glaube, die wollen irgendwie für sich Werbung machen und wir für den Sport. Und so kam die Idee, dass man da irgendwie was machen könnte.
Kurzer Blick in die Welt des Padels. Promi-Padel, Lionel Messi hat ein Interview gegeben, eines seiner wenigen, und wurde da auch gefragt, seine Lieblingssportarten natürlich neben dem Fußball.
Tennis? Nein,
Padel. Auch, aber vor allem auch Padel.
Ja.
Könnte man jetzt sagen, ja gut, Argentinien liegt vielleicht irgendwie auf der Hand, aber er hat dann auch ein bisschen erzählt, nee, dass er auch deutlich später erst dazu kam und mittlerweile begeistert ist. Ähnlich wie der Formel-1-Fahrer, den hatten wir auch schon mal, Max Verstappen, der am Wochenende auch nochmal zu Padel gefragt wurde. 11 Schläger hat er und die hat er immer mit dabei.
11 Schläger?
Mhm. Ja. Also er scheint wirklich ein fanatischer Anhänger zu sein, hat auch gesagt, dass fast überall, wo sie dann unterwegs sind, er dann versucht, Padel zu spielen und auch Kollegen zu überreden. Es gibt jetzt offenbar sogar bei den Formel 1 Teams, also ja, von den Staffs, so kleine Mini-Turniere während der Rennwochenenden.
Ach, witzig. Heute Morgen habe ich, wo war das, in der BBC gab es ein Interview mit der besten englischen Padelspielerin, die sich darüber verwunderte, dass sie aus dieser, sagen wir mal, aus einer Sportart kommt, wo sie, ich glaube, die hat früher Tennis gespielt und auch so ein bisschen auf nationaler Ebene, nicht ganz oben, aber so relativ weit oben. Und sie sagt, auf einmal ist sie die Nummer eins im Padel und sitzt dann morgens irgendwie neben, ich weiß nicht, Stormzy, sagt ihr das was?
Nee.
Stormzy ist ein englischer Hip-Hopper und Musiker, der super bekannt ist.
Und was haben die Deutschen zu bieten? Dieter Bohlen, der jetzt mittlerweile auch beim Padel-Sport angekommen ist. Ich hatte dir das Foto geschickt. Er hat es bei Instagram gepostet, ist, glaube ich, irgendwo gerade im Urlaub und hat Padel ausprobiert und ist hellauf begeistert.
Oh Mann.
Deutschland hat Dieter Bohlen.
Der Sport ist ja auch so in so einer Zeit, wächst der ja auf sozusagen, in der die, sagen wir mal, die Eigenvermarktung auch so eine große Rolle spielt. Ich glaube, das ist für Tennisspieler manchmal irritierend, dass Padelspieler so viele Selfies machen und so viel posten von ihren Erfolgen und von dem, was sie so gemacht haben und so. Das kennt man so aus dem Tennis in der Form gar nicht. Und es gibt lustigerweise jetzt auch, da hatte sich auch eine Firma bei uns gemeldet, die machen so Kamera- und Software-Geschichten, dass du deine Spiele aufzeichnen kannst. Da ist mit so einer Mehrkameratechnik, kannst du dir an die Courts anbringen und dann hast du so einen Touchscreen, den du auch an die Glaswand von außen mit so Saugnäpfen dran machst oder mit so einem Kleber und dann kannst du von innen im Court kannst du dieses Touchscreen bedienen und kannst damit die Kameraaufzeichnung steuern. Das ist für Trainingszwecke zum Beispiel, dass du so bestimmte Übungen damit zeigen kannst, hinterher auch da reinzeichnen kannst und dem Schüler zeigen kannst, guck mal, das hast du falsch gemacht, da hast du dich so bewegt und so weiter. Und was es aber auch gibt, und das ist wohl wieder erwarten, die beliebteste, sozusagen das beliebteste Feature von diesem Ding geworden, weil ganz viele Anlagen in Frankreich benutzen das. Und du kannst dann über den sogenannten Hot-Button, wenn du einen guten Punkt gespielt hast, dann gehst du dann und haust auf den Hot-Button und der zeichnet sozusagen oder speichert den letzten Spielzug, also sagen wir die letzten 30 Sekunden oder was auch immer du eingibst, und spuckt den dir fertig formatiert aus auf dein Handy, dass du den dann bei Instagram posten kannst. Also dass du gar nichts mehr machen musst. Dann kommst du vom Court runter und sagst, okay, die 5 Hot Points, die hatte ich und die poste ich jetzt gleich mal. Das finde ich aber witzig, dass das einhergeht, dass der Sport in dieser Zeit aufwächst und offensichtlich ja auch so ein, sagen wir, diese Manie, die das bei den Spielern auslöst, auch das Bedürfnis weckt, das der Welt mitzuteilen. Und das ist, glaube ich, auch ein unterschätzter Punkt, warum der Sport so schnell wächst, ne? Weil man sagt immer, ja, es ist, weil er so süchtig macht und weil er so schnell erlernbar ist und es gibt die naheliegenden Gründe, aber natürlich ist auch die Verbreitung, weil diese, sagen wir, die Selbstbeweihräucherung des eigenen Spiels auch so eine Rolle spielt im Padel und die Leute sich auch so ein, sagen wir mal, ein Mitteilungsbedürfnis haben. Also Leute, die jetzt neu anfangen, Padel zu spielen, die haben auch das Bedürfnis, das der Welt mitzuteilen. Und ganz häufig zum Beispiel erlebe ich das, wenn Kunden sich bei mir melden, also Käufer oder Kaufinteressierte, die Schläger haben wollen oder die auch bei uns im Laden auftauchen, die erklären immer, dass sie angefangen haben, Padel zu spielen, erklären dann auch immer gleich mit, wie gut sie sind.
Kommen wir mal von, wir waren ja eben bei Instagram aus der großen digitalen Welt, mal in die bayerische Provinz. Ich will mal anhand eines kleinen Beispiels, ich glaube, wir sind in Allerhausen, ich habe einen Artikel im Münchner Merkur gefunden, den ich ganz spannend fand und den als Anlass nehmen, nochmal über ein Thema zu sprechen. Da geht es darum, dass ein örtlicher Sportverein beantragen wollte oder beantragt hat für den Bau von Padelplätzen, 200.000 Euro Kosten, einen Zuschuss der Gemeinde zu bekommen, eine auch offenbar sehr wohlhabende Gemeinde. Und das ist eigentlich auch da ganz fest reguliert, wenn der Antrag formal stimmt,
ja,
bekommst du 20%. Also wären in dem Fall 40.000 Euro, ja, 45.000 Euro Zuschuss waren es insgesamt so abgerundet, aufgerundet. Jetzt ist es aber so, dass im Gemeinderat, das sind alle Parteien auch vertreten, CSU, Freie Wähler, SPD, gab es große Aufregung und stand jetzt, wird dieser Antrag abgelehnt. Und es ist nicht so ganz klar, warum. Möglicherweise, so ein bisschen steht auch im Raume, dass es eben um den Sport an sich geht, also dass es eben jetzt keine Unterstützung, keine Bereitschaft oder vielleicht auch irgendwie den Wunsch nach Fördergeldern für andere Sportarten gibt,
ja,
die aber eben nicht beantragt sind. Kennst du das aus, und da ist es in der Gegend also wirklich zu einem jetzt offenbar schon längeren Politikum geworden, weil dann auch dann, das ist wirklich absurd, die Feuerwehr wurde dann auch noch aus der Politik sozusagen angestachelt, weil man für die Feuerwehr keine neuen Fahrzeuge kaufen konnte und ja, das Argument war dann, naja gut, wir können ja jetzt nicht auch noch einen Paddelsport und etwas abfällig fördern und gleichzeitig auch den Feuerwehrleuten sagen, dass sie keine Feuerwehr mehr Autos bekommen, also typischer politischer Populismus. Aber diese, bei aller Begeisterung über diesen Sport, gibt es auch in deiner Welt immer noch hin und wieder Situationen, wo du so eine, vielleicht aus Unkenntnis oder Unwissenheit eben auch so eine Ablehnung dem Sport gegenüber merkst und vielleicht auch eben gerade bei so Sachen wie Anträgen oder wir haben öfter ja auch schon mal das Thema komplizierte Baugenehmigungen und Verfahrensabläufe. Merkst du das selber auch noch oder ist das für dich eher Einzelfall?
Nee. Hängt immer so ein bisschen davon ab. Also da kenne ich natürlich jetzt die genauen Begebenheiten nicht, aber das kann mehrere Sachen sein. Das, was du sagst, ist sicherlich ein Punkt, der sein kann, dass eine Gemeinde sagt, wir haben kein Geld und dass es innerhalb der Gemeinde Widerstände gibt. Es kann natürlich auch innerhalb eines Vereins auch Widerstände geben, die Sachen verhindern. Also als Beispiel, wo hatten wir das denn jetzt? Achso, wir bauen gerade für einen Verein und die da geht es darum, dass die jetzt plötzlich sagt, das Facility Management oder das Quartiersmanagement, so heißt das, die wollen jetzt plötzlich genaue Unterlagen haben, weil der Antrag wurde beim Sportamt eingereicht und das Sportamt hat gesagt, ja, kein Problem, ihr mit der Genehmigung hier mit erteilt und ihr braucht das und das nicht, das braucht ihr, zeigt uns das, alles klar, könnt ihr machen. Und jetzt ist es so, dass das Quartiersmanagement aber sagt, ihr seid aber offiziell Mieter von uns. Und die haben jetzt, fühlten sich auf den Schlips getreten, dass sie nicht gefragt wurden. Also werfen sie denen jetzt irgendwie ein paar Brocken hin und sagen, das ist jetzt aber ganz schön nah zum Beispiel am Kindergarten nebenan. Das ist doch viel zu laut, wenn die da irgendwie Mittagsschlaf halten. Oder das ist an der Wohnbebauung zu nah dran. Oder das ist zu nah an irgendwelchen Häusern. Wir brauchen jetzt erstmal ein Lärmschutzgutachten. So. Und dann fangen die an, solche Sachen zu machen. Machen sie aber nur, weil sie eigentlich erstmal sich nur gekränkt waren. Und jetzt ist die Lösung des, dann müssen die ein bisschen begüschert werden und dann muss man denen so ein bisschen die Füße küssen und dann plötzlich geht's auch wieder. Und was da natürlich im Einzelnen ist, ob da einer zum Beispiel, das kann es natürlich auch immer vereinsintern geben, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Mehrspartenverein hat und du hast eine Abteilung, die sagt, für die Paddelplätze, klassisches Beispiel, Tennissparte, muss zwei Plätze aufgeben. Oder es kommen jetzt, wie in einem Fall, den wir jetzt auch gerade haben, zwei Beachvolleyballplätze, die kommen weg. Dann sperren die erstmal so lange, bis dann rauskommt, okay, die werden nur verlegt und dafür kriegt ihr sogar zwei mehr Beachvolleyballplätze. So. Und bis das aber passiert, sperren die sich und sagen, nö, dann müssten wir das mitgenehmigen, machen wir nicht. Wenn das Ding landet sozusagen, kannst du davon ausgehen, dass am ersten Tag, wenn der Court gebaut ist, dann stehen da 5, 6 bis 10 ältere Herren mit verschränkten Armen davor und gucken sich das Ding aber mal ganz genau an, die so aus dem Verein kommen und sagen, was ist denn das, was ist denn hier gelandet? Und dann gucken sie sich Spaltmaße an und wie ist das verarbeitet und was ist das eigentlich, das Ganze, was man uns hier hingestellt hat? Wollen wir das überhaupt? Ist das überhaupt was Richtiges und so? Gibt's also
deutsche Ordnungsliebe.
Ja, eigentlich müsste man daraus mal was machen. Immer die, sagen wir mal, der Moment, wenn dieses UFO landet und dann irgendwie da so das, den ersten Tag freigegeben ist. Und dann siehst du auch so, auch bei der Baustelle, wenn du so Baustellen hast, dass Leute so rüber gucken, was ist denn das? Was wird denn da? Warum wird denn da jetzt so ein riesiges Fundament gebaut und so? Das ist doch nur ein Tennisplatz.
Und als Zuschauer, es sieht so simpel aus. Es ist ja einfach ein Platz, in Glasscheiben drumherum und in der Mitte ist ein Netz. Also Das ist ja eigentlich irgendwie auch absurd.
Ja.
Ein Thema der letzten Sendung, und ich muss das nochmal aufgreifen, wir haben da ausführlich drüber gesprochen, die Rolle des Deutschen Tennisbundes. Und ich bin jetzt auch nochmal auf etwas gestoßen bei dem Thema. Und du warst ja sehr forsch, so wie du als Typ ja auch generell bist und sehr überzeugt davon, wie diese Rollenverteilung auch in Zukunft deiner Ansicht nach aussehen wird. Und wir haben auch über diese Padel-Turnierserie gesprochen, die vom Deutschen Tennisbund organisiert wird und auch aktuell ja läuft. Auch da hast du eine klare Meinung dazu gehabt, dass nicht so ganz froh drüber, dass Cupra da auch so mit eingestiegen ist, aber im Endeffekt diese Frage auch mit der Wildcard, die Zuhörer und Zuhörerinnen werden sich daran erinnern. Ich will nicht sagen abschätzig, aber du hast, für dich war das schon, ja okay, macht mal, aber am Ende werden wir schon sehen. Jetzt habe ich nochmal geschaut beim Deutschen Tennisbund und Deutsche Tennisbund hat nochmal so ein bisschen nachgeliefert, auch was die Sponsoren für diese Veranstaltung angeht. Head, Wilson sind dabei, Otto Mohl sind dabei, Certina, Schweizer Uhrenhersteller, der sozusagen nochmal mitmacht. Und es war noch ein anderes großes Unternehmen. Ja, es war hauptsächlich Certina. Ich will ja jetzt gar nicht so Öl ins Feuer, aber bleibst du bei deiner Meinung?
Also ehrlich gesagt, spielt das so bei uns jetzt, wenn wir in der Turnierplanung sind oder beim DPV jetzt, nicht wirklich so eine wahnsinnig große Rolle, wenn man ehrlich ist. Weil wir haben das jetzt auch gesehen, die Anmeldungen bei den Turnieren sind okay, aber es wird am Ende, ich glaube, die werden alle noch überrascht sein, wo sie ihr Geld reinstecken und wie wenig sie da rauskriegen. Also das ist da, weil ich glaube, am Ende steht ganz einfach, dass es nirgendwo hinführt. Also es führt am Ende nirgendwo hin. Du kannst keine deutsche Meisterschaft daraus bauen, du kannst keine Auswahlmannschaften daraus generieren. Du bedienst dich letztlich von Spielern, die eigentlich woanders beheimatet sind. Und ich verstehe es eben, wie gesagt, aus Sponsorensicht. Die werden natürlich Agenturen haben und haben auch, haben ja einen guten Lautsprecher sozusagen. Und wenn die so laut verkünden, dass sie jetzt die deutsche nationale Tour sind, dann kriegen sie auch sicherlich ein paar Sponsoren mit an Bord, die auch zu Recht sagen, gucken wir doch mal, wer am Ende das Rennen macht. Die wissen ja nicht, die kennen ja nicht die Insights, so wie es eigentlich um diese Tour steht. Und insofern, ehrlich gesagt, ich gucke es mir entspannt an. Dieses Jahr, wie gesagt, das hatte ich ja schon gesagt, wir müssen es irgendwie aushalten und da werden wahrscheinlich noch ein paar mehr Sponsoren kommen. Sollen sie es machen? Also wenn es am Ende dazu führt, dass mehr Leute Padel spielen, ist es am Ende
vielleicht sogar noch gut. Das ist ja jetzt salomonisch, das ist ja toll und das ehrt dich ja auch, ist ja wunderbar, dass das auch so funktioniert. Aber ist es dann, also bei so einer Marke, so eine Schweizer Uhrenmarke, Herd und Wilson, okay, sind jetzt erstmal nur die Bälle, die offenbar ja dann gestellt werden. Aber du hast es gerade gesagt, die einen haben die Insights, die anderen sind Außenstehende. Ich lese sowas und denke mir dann natürlich, oh, okay. Also warum? Also warum machen die das dann? Glauben sie daran? Glauben sie an das Format? Glauben sie an das Produkt? Wir sind in Zeiten, wo Unternehmen sich dann doch weitaus genauere Gedanken darüber machen, auch wo sie ihr Geld lassen, was sie fördern, was sie unterstützen, was eben nicht. Vielleicht auch eben dazu führt, dass Unternehmen dabei sind, die dann eben bei euch nicht mit einsteigen. Vielleicht braucht ihr sie nicht. Das heißt aber, du siehst das weiterhin komplett gelassen. Es hat sich nichts daran geändert. Du bleibst auch bei deiner Überzeugung. Und du hast es ja eben schon eigentlich vorweggenommen.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass wenn man hinter den Kulissen auch mit den Sponsoren spricht, dass die das auch eigentlich wissen, aber sie können nicht nur auf ein Pferd setzen. Sie können nicht sagen, ja, wir wissen es eigentlich auch, deswegen wir halten euch die Treue, so funktioniert eben die Marktwirtschaft nicht. Die sagen, wer weiß, was passiert. Und wenn wir die jetzt von Kopf stoßen und, keine Ahnung, ihr entschließt euch nächsten Monat alle irgendwie das Amt zurückzugeben und macht nichts mehr, dann stehen wir doof da und haben den Zug verpasst. Insofern machen die das. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die intern sowohl bei Cupra als auch bei Head wissen, dass eigentlich das Ding wahrscheinlich sich nicht durchsetzen wird. Ich glaube, dass die so ein bisschen die Hoffnung haben, dass beide sich so einen Merger machen und zusammengehen. Und dass es dann eine gemeinsame Tour gibt, an der sie quasi schon so beteiligt sind. Das ist wahrscheinlich die Hoffnung, die dahinter steht. Und ich sag mal, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Bevor wir jetzt zu deinem ganz persönlichen Thema kommen, noch kurz eine Sache, weil wir sind jetzt im Frühling, es wird langsam wärmer, die Leute wollen nach draußen, wollen Sport machen. Ich hatte am Wochenende, glaube ich, hatte ich mit einem Bekannten gesprochen, der auch erst vor kurzem angefangen hatte mit Padel.
Ja.
Und der vor dem so ein bisschen genervt war von der Situation, eben Schwierigkeiten zu haben, einen Platz zu finden.
Ja.
Jetzt ist haben wir auch schon oft drüber gesprochen, der Unterschied natürlich zwischen Stadt und Bauen und Neubauen und Flächen und Land ist natürlich nochmal was anderes. Aber jetzt mal so ganz konzeptionell oder so vielleicht auch schon so ein bisschen visionärmäßig, wie will man dieses wirklich extreme Interesse auch in den Städten eigentlich, oder kann man dem eigentlich auf Dauer oder kurz, mittelfristig überhaupt gerecht werden? Wenn du jetzt schon in der Situation bist, wo der Sport ja eben auch noch immer noch in den Kinderschuhen und am Wachsen ist, jetzt schon teilweise in einer Stadt wie Berlin dann an seine Grenzen kommt, was Plätze, was Kapazitäten angeht, gibt es da Möglichkeiten, Ideen oder Ansätze, dass man auch wirklich kurzfristig, also auch für dieses Jahr schon 2024 irgendetwas verändern oder tun kann? Oder glaubst du, dass das auch etwas ist, wo diese Sportart sich selber in der Urbanität so ein bisschen auffressen kann?
Also ich meine, irgendwie ist es ja normal, dass so eine, wenn eine Nachfrage da ist, dass die Courts, weil sie eben so einen langen Vorlauf haben, dass es dauert, bis die nachgereicht werden. Und das wird sicherlich jetzt auch noch ein paar Jahre so gehen, dass die Nachfrage stärker ist als das Angebot an Plätzen. Und das ist ja auch eigentlich gut so. Besser als andersrum. In Schweden haben sie es andersrum erlebt. Da haben sie halt zu viel, zu schnell gebaut und sind dann damit irgendwie gegen die Wand gefahren. Und haben irgendwie, ich glaube, die Hälfte der Courts wieder abgebaut, weil es einfach viel zu viel war. Und daraus kann man natürlich für hier einerseits lernen. Andererseits ist auch dieses etwas langsame Wachsen hier oder dieses langsamere Wachsen bedingt durch alle, sagen wir, die alle deutschen Tugenden wie sehr strikte Bauverordnungen und so weiter. Eigentlich gar nicht so schlecht in der Hinsicht, ne? Weil man das Wachstum dadurch auch so ein bisschen steuern kann. Und was das Urbane angeht, ich glaube, wenn es den Wunsch gibt, dann wird es auch entstehen, weil natürlich, wenn der Wunsch so stark ist, sind die Leute auch bereit, mehr dafür auszugeben und entsprechend mehr, wenn man mehr Umsatz damit machen kann, dann kann man sich auch bessere Standorte leisten, die eine höhere Miete verlangen. Und vielleicht wird es dann am Ende so sein, dass man in den Städten deutlich mehr bezahlen muss als auf dem Land. Ich glaube, dass es eine ganze Zeit lang noch so sein wird, dass es diese kommerziellen Anlagen gibt. Ich bin mir im Moment gar nicht so sicher, ob die großen kommerziellen Anlagen so wie sie in Skandinavien gestartet sind, ob die am Ende so erfolgreich hier sein werden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es die Sportvereine sein werden mit ihren Flächen, weil wir das jetzt auch sehen, wo gebaut wird, eben was wir ja auch schon oft hatten, Tennisplätze, Fußballplätze, alte, nicht mehr genutzte Hockeyfelder. Jetzt bauen wir gerade auf Beachvolleyballfeldern und so weiter. Und wenn ein Verein Platz hat, das zu machen und merkt, er kann damit neue Mitglieder gewinnen, wird das machen. Und das und die wiederum gibt es zum Beispiel in Städten wie Berlin und Hamburg in großer Menge, die Sportvereine, die auch wirklich noch Flächen haben.
Aber das spricht ja, finde ich, gegen einen Teil dieses, den Geist dieses Sportes so ein bisschen. Dieses, das ist ja eben gerade das Faszinierende, dass du eben schnell reinkommst oder reinkommen kannst. Du willst natürlich dann nicht unbedingt auch zu einem Verein laufen, du willst nicht irgendwo dann Mitglied werden, so, sondern diese Möglichkeit, jetzt bleiben wir kurz mal in den Städten, die Möglichkeit einfach mal, okay Jungs, morgen Abend oder Mädels, morgen übermorgen Abend, lass da einfach mal zu viert auf den Platz gehen. So dieses diese Spontaneität, eben auch ein bisschen Teil dieses Lebensgefühls, was ja Padel eben auch ein bisschen mehr ist, als auch viele andere Sportarten momentan. Ich glaube auch gerade ja vor allem deshalb auch jüngere Menschen auch anspricht. Siehst du da eine Chance in Städten jetzt mal neben Vereinen, weil das natürlich immer dann gleich auch gewisse Konsequenzen für die Einzelpersonen mit sich bringt, darauf reagieren zu können?
Ja, ich glaube, also ich meine, es gibt ein paar total interessante Projekte. Also zum Beispiel in Berlin gibt es das Projekt, das heißt, glaube ich, Tio Tio. Das ist so eine Lifestyle-Brand, die baut jetzt gerade 4 Plätze irgendwo auf dem Dach in Mitte. So. Und dann bist du irgendwo auf dem Hochhaus oder jetzt wurde irgendwas geplant, auch auf dem Hellweg. Ich glaube, auf einer Metro gibt es ja auch schon irgendwie hier in Berlin einen Soccerplatz, also einen Fußballplatz. Und auf irgendeinem, ich glaube, Hellweg oder sowas war das, gab es jetzt so eine Planung, auch Paddelplätze zu bauen. Sowas in die Höhe zu bauen, also Dachflächen zum Beispiel zu nutzen, ist eine valide Möglichkeit in Städten für so urbane Lifestyle-Pop-up-Geschichten. Ich glaube aber bei den Vereinen sehe ich es anders, weil ich glaube nicht, dass es so sein wird. Ich glaube, dass der Sport das Zeug hat, die ganze ehrlich gesagt, das ist jetzt so ein bisschen, sagen wir so, das soll jetzt gar nicht großkotzig klingen, aber ich glaube, dass der Sport das Zeug hat, dass die ganze Vereinsstruktur in diesen Vereinen zu verändern. Weil ich glaube, dass viele Vereine sehen jetzt, wir sind ja kein Land, das es so gewohnt ist, so ein mit so einer Pay-for-Play-Mentalität an Sport ranzugehen, sondern wir hatten immer die Vereins, sagen wir mal, die Vereinsmeierei als Leitfaden. Und jetzt sehen auf einmal Leute, dass das nicht gewünscht ist. So wollen Leute den Sport nicht machen. Die wollen an verschiedenen Stellen spielen. Und die Vereine sehen das auch. Ganz viele Vereine, die jetzt Plätze bauen, öffnen auch den Verein erstmalig, was sie vielleicht auch für Tennis nicht gemacht hätten oder für Hockey oder sowas. Du kannst ja nicht einfach irgendwo hingehen und Hockey spielen. Da musst du Mitglied werden. Im Padel kannst du das. Die Vereine bauen Plätze und machen es auf, lassen dann auch über irgendeine Buchungs-App externe Leute buchen. Das kann sein, dass sie die stärker zur Kasse bitten, weil sie sagen, unsere Vereinsmitglieder, die zahlen dann eben nur, ich weiß nicht, 20 Euro die Stunde und die anderen zahlen, ich weiß nicht, 30 oder 35 Euro die Stunde oder 36 Euro die Stunde, um die Leute langfristig dazu zu bringen, Vereinsmitglied zu werden. Aber selbst wenn sie es nicht sind und die für das gleiche Geld da spielen können, wie sie in irgendeiner kommerziellen Anlage spielen, ist denen ja egal. Dann wollen sie vielleicht nicht Vereinsmitglied werden und wollen immer überall woanders spielen. Und dann ist es ja auch gut, weil dann ändert sich dieses hermetische Vereinssystem, was ehrlich gesagt ja auch ziemlich unerträglich ist. Das ist ja. Ich glaube, da sind wir beide ja auch nicht so Fans von. Und wenn das möglich ist, gibt sicherlich auch, es gibt auch keine Ahnung, wenn du natürlich Vereine hast, wie so, was weiß ich, wie hier die Club an der Alster oder sowas, die wollen nicht, dass Kreti und Pleti bei denen spielt. Also machen sie die Tür zu und sagen, nee, hier spielen nur unsere Magnus Zahnärzte. Ja. Und das ist dann deren Entscheidung und die können natürlich trotzdem, sind die Spieler, die da spielen, die spielen aber wiederum auch ganz oft woanders, weil sie natürlich auch mit anderen Leuten spielen wollen. Und insofern glaube ich, dass das langfristig wird das eher die Vereinslandschaft aufbrechen und bereichern, als dass es dem Sport schadet, dass der in die Vereinsmalerei abtaucht.
Um nochmal, um das damit abzuschließen, ja. Ich verstehe immer noch nicht, oder korrigiere mich, falls ich es übersehen habe, warum auf dem Tempelhofer Feld in Berlin, für die, die es nicht kennen, eine der größten Freiflächenareale der deutschen Hauptstadt, beziehungsweise ich glaube aller Hauptstädte in Europa,
ja.
Dass da immer noch kein Court steht und dass es da offenbar auch keine Entwicklung gibt. Weil das wäre so etwas, wie gesagt, aus meiner Sicht sehr zentrale Lage, viele unterschiedliche Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen mit ihren Hunden, mit Inlinern, die einfach sich gerne dort aufhalten. Warum ist Padel nicht da?
Also das nehme ich jetzt mal als Plädoyer. Und falls das hier jemand hört von der Stadt Berlin.
Ich habe das schon mal gesagt. Ich habe dich schon mal gefragt, Jasper. Ich verstehe das nicht. Ihr klagt über zu wenig Platz. Ich verstehe es nicht.
Ja, also es gibt darauf eine Antwort. Ich könnte dazu was sagen. Wir haben ja mal versucht, die World Padel Tour aufs Feld da zu bringen. Und die Auflagen da sind erstens unwahrscheinlich. Also wirklich unwahrscheinlich, weil die kriegen so viele Anfragen, dass die grundsätzlich sagen, alles was kommerziell ist, fällt sowieso weg. Das heißt, du müsstest erstmal, du findest niemanden, der da rein investiert, weil die sagen alles kommerzielle, das einzige kommerzielle.
Es gibt auch Tennisplätze da.
Ja, das sind aber nur, das sind alte Vereinsplätze.
Ach so.
Okay. Das ist nicht kommerziell. Und da darf nichts Kommerzielles stattfinden. Du brauchst aber erstmal jemanden, der da investiert, der das baut. Das heißt, das müsste die Stadt machen. Aber die Stadt, weißt du doch selber, wie sowas funktioniert. Da sitzt dann irgendwer in der Stadt und sagt, was soll ich da machen? Und das müsste ja irgendwer in die Hand nehmen. Irgendwer müsste das ja wollen. Und das will ja in der Stadt keiner. Die erst recht nicht, weil das Problem, was du angesprochen hast, da haben wir, wenn wir da was geben, dann müssen wir da was für die Feuerwehr geben und so. Das ist ja in so einer Stadt wie Berlin, die sowieso irgendwie schon kein Geld hat.
Ja, okay, noch komm, viel schlimmer. Vergessen wir's. Also, dann lassen wir es. Ja. Dann kommen wir lieber zu schönen Aussichten. Mittelfristig schöne Aussicht. Deutschland hat doch wieder die Chance, im Fußball Europameister zu werden,
ja,
nach den letzten Wochen.
Ja.
Ist ja eine Euphorie, aber 2 Monate vorher hat Deutschland die Chance, Weltmeister zu werden.
Das ist richtig.
Und wir stehen kurz davor.
Wir sind wirklich toi, toi, toi. Wir sind kurz davor.
Aber also bevor wir stehen kurz vor Turnierbeginn,
vor der Padel-Weltmeisterschaft der Senioren. Auch für all die zuhören und immer denken, es geht bei mir nicht immer nur um die Senioren, aber ich bin natürlich ein Senior. Also ich werde nächstes Jahr 74 und deswegen gelte ich natürlich als Senior und deswegen spiele ich da auch. Die Stimme hört sich nur so jung an.
Du bist doch jung.
Eine andere Sache noch, bevor wir auf meinen Weltmeistertitel eingehen. Oder meintest du mich damit oder meintest du irgendwen anders aus der Mannschaft?
Natürlich meinte ich dich, wen denn sonst?
Nee, also. Eine andere Sache, die aber in der letzten Woche passiert ist. Die zwei wichtige Themen noch, die wir unbedingt besprechen müssen, weil sonst ist die Zeit dafür abgelaufen. Erstens, das erste größere Thema, also das zweitgrößte Thema war, das Nummer 1 Paar der Welt, Alejandro Galán und Juan Lebron haben sich getrennt. Das ist dramatisch und super spannend gleichzeitig, weil die jetzt beide wirklich interessante Partner gefunden haben. Und die waren eigentlich schon vergeben, die beiden Partner, und haben sofort gesagt, okay, mache ich. Und beide Paare haben das Zeug dazu, ziemlich weit vorne mitzuspielen oder ganz vorne mitzuspielen. Also was da aus diesen Veränderungen sich jetzt ergibt für die neue Saison. Und die spannendste Sache war, dass ich einen Text gekriegt habe von meinem Paddel-Podcast-Partner Peter Rosberg, der sagte, jetzt geht's los. Er wird jetzt auf den Platz wollen, er braucht eine Ausrüstung.
Lass das doch mal jetzt.
Nein, das müssen wir ansprechen. Wir stehen kurz davor. Die Sensation ist greifbar.
Also wir haben ja heute keine Kameras, ich bin hier angezogen in Sportklamotten, ich habe alles an, ich habe die Schuhe, die entsprechenden Schuhe an, du hast gesagt, ich bringe alles
das
mit.
Das Stirnband?
Stirnband, Schweißbänder und dann kommst du mit leeren Händen.
Ja, und ich habe es dann vergessen, aber ich hole das nach, ich werde gleich, nachdem wir aufhören, werde ich ins Lager fahren und eine Top-Ausstattung besorgen.
Es gibt auch kein Zurück jetzt mehr.
Nee, jetzt gibt's auch kein Zurück.
Ist wirklich so.
Es muss ja auch so sein, du musst ja auch irgendwann aus der bloßen Theorie, dass du immer wie so ein Außenstehender sagst, ihr da beim Paddel.
Ich komme auch an meine Grenzen mittlerweile, ich merke das ja selber auch beim Reden und so.
Ja. Und stell dir mal vor, was passiert, wenn du begeistert bist vom Paddel, weil du noch fühlst du dich ja wohl in dieser Rolle als ewiger Skeptiker. Und stell dir mal vor, du bist dann auf einmal, da muss ich dich auf einmal bremsen. So wird's kommen.
Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen.
Ja.
Und deshalb stelle ich auch schon so Fragen, weil ich natürlich im Kopf auch dann schon einen Schritt weiter bin. Wenn ich keinen Platz finde, wenn ich auf diesen Sport Lust habe, und das sage ich dir gleich, und dann keine Plätze finde oder dann irgendwie ewig suchen muss, dann werde ich diesen Sport so zerreißen, das glaubst du gar nicht.
Hast du einen Garten? Wie der Berliner sagt.
Soll ich jetzt im Schrebergarten? Ja,
dann baut der da einen Platz drin. Du brauchst 200 Quadratmeter Garten.
Wie viel?
200 Quadratmeter.
Nee, so groß ist er nicht.
Na.
Nee. So, wie wirst du, auf welchem Rathausbalkon wirst du deinen Titel feiern?
Oh, das ist eine gute Frage. Wenn ich es mir aussuchen könnte,
Kennedy.
Ja, Berlin wäre natürlich, Berlin, Kennedy, Schöneberg wäre eine Sache, Heimatstadt Kiel wäre auch, könnte ich mir auch vorstellen, und ansonsten, ja, vielleicht auch mache ich eine Tour, weißt du, vielleicht ist es nicht nur die eine Stadt, vielleicht ist das über Wochen.
Also Autokurse, ich bin dabei, sage ich dir jetzt schon, und wenn wir nur zu zweit in einem Auto sitzen, ist mir auch egal. Jetzt mal ernsthaft, Senioren-WM in Alicante
mal
wieder. Ich bin gespannt, wie unsere Live-Aufnahmen funktionieren werden.
Genau, wir haben ja vor, wir werden wieder eine Live-Schaltung machen, möglicherweise wieder von genau dem gleichen Ort.
Hoffentlich nicht bei gefühlten, für dich, wie viel
war es? Es waren 35?
Ja, sowas.
Es war so heiß, dass das Handy immer ausging, ne?
Ja.
Genau. Und ich dann ins Auto musste und vor dem Gebläse, Klimaanlage, das Gebläse anmachen musste.
Ja, nee. Realistisch, dein Ziel, deine Erwartung an das Turnier?
Meine Erwartung ans Turnier für die Mannschaft wäre es, eine gute Auslosung zu kriegen. Glaube ich, als 13. der Weltrangliste gehen wir ins Turnier und sind damit qualifiziert gewesen und müssen nicht in die Extra-Quali, also unsere Nachbarn aus Österreich, die Dänen, auch die Holländer und so weiter, die müssen alle noch die Qualifikation spielen in den zwei Tagen, bevor das Turnier losgeht, mit der bitteren Möglichkeit, dass wenn sie die nicht schaffen, und einige werden es nicht schaffen, sogar viele werden es nicht schaffen, dass die dann wieder die Sachen packen müssen, dann sind sie nur für die Quali hingefahren. Und das ist uns erspart. Also der erste Teil ist super. Und jetzt geht's darum, dass wir mindestens die direkte Qualifikation für die nächste WM schaffen. Dafür müssen wir sagen wir, in die Top 16 kommen von 24 Ländern. Idealerweise haben wir ein bisschen Auslosungsglück und also weil wenn wir, du musst, wir sind Dreiergruppen in der Gruppenphase und nur der Gruppenerste spielt dann hinterher um die Plätze 1 bis 8. Der Gruppenzweite spielt dann um die Plätze 9 bis 16 und der Gruppendritte um die Plätze 17 bis 24. Das heißt, wenn du Gruppendritter wirst, ist es schon so, dass du weißt, du spielst eigentlich nur noch um die saure Gurke, weil du bist musst das nächste Mal wieder in die Qualifikation. Das heißt, Mindestziel ist Zweiter in der Gruppe. Es gibt ein paar Länder, die werden wir nicht schlagen, wie Spanien, Argentinien, Frankreich vermutlich, Italien. Alle anderen, ja, da gibt's schon ein paar schwierige, aber es gibt 2, 3 Länder aus den Top 8, die gesetzt sind. Die, also es ist diesem Lostopf, es gibt so einen Top-8-Lostopf, die gesetzt sind. Und da sind Länder wie Brasilien oder Mexiko, die wir schlagen können. Und nicht zuletzt deswegen, weil das jetzt sehr kurzfristig angesetzt war und man manchmal das Gefühl hat, dass die Brasilianer, dass da so ein Gekungel ist und dass die nicht immer die stärkste Mannschaft spielen, sondern die finanziell, wie sagt man das, potenteste Mannschaft, also die sich das leisten können. Und aber das war in der Vergangenheit so. Wir sind in Las Vegas. Bei der letzten WM war es so, dass wir Matchpoint hatten. Ich will gar nicht erinnern, wer das war. Ich war es nicht. Aber es gab ein Team von uns, das hatte Matchball gegen die Brasilianer und dann hätten wir die am Ende geschlagen. Wir haben am Ende 3-2 verloren und mit dem einen Matchball, den wir hatten, hätten wir die Brasilianer schlagen können. Insofern, da ist was möglich. Sollten wir gegen Brasilien oder Mexiko in der Vorrunde ran müssen oder dürfen, dann wäre sogar der Traum von den Top 8 drin.
So. Ja. Und einmal Top 8, dann ist ja alles möglich. Ja,
dann ist alles möglich.
Das wissen wir ja.
Ja, ja. Und am Ende, im Zweifelsfall, ich bin ja jetzt auch Berufsfunktionär, wird es am grünen Tisch entschieden. Also wir werden das schon irgendwie.
Das wirst du vorher schon entschieden haben.
Der WM-Titel ist, also, ja.
Und im Einzel, beziehungsweise im
Doppel? Genau, im Open-Pairs-Wettbewerb, im sogenannten. Da muss man schauen. Ich habe einen wahnsinnig netten Partner, mit dem ich auch schon letztes Jahr bei der EM einmal gespielt habe. Das hat ziemlich gut geklappt. Und jetzt muss man gucken, wie die Auslosung ist. Also ich habe schon gesehen, von den Spaniern sind ein paar dabei, die jetzt da mitspielen. Bei den Australiern ist Patrick Rafter dabei.
Wirklich?
Ja.
Ach, das ist ja großartig. Ja,
der Tennisspieler, ehemals Nummer 1 der Welt,
ja,
der spielt für die Australier mit, auch in meiner Altersklasse bei den 50ern, was ich super finde. Also das wäre der allergrößte Traum. Ich verzichte freiwillig auf den WM-Titel, wenn ich gegen Patrick Rafter in den Open, ja, im Open-Wettbewerb antreten dürfte.
Ist ja super.
Ja. Und also, wenn ich das auch gewinnen dürfte.
Aber auch das kannst du ja vielleicht im Vorfeld.
Ja, ich kann ja mit Pat sprechen.
Regeln.
Ja. Ich schicke dem auch 11 Schläger. dann hat er so viele wie
Max Verstappen.
Ja, aber das ist ja realistisch, ist da Runde für Runde. Und du weißt ja, wie ich bin. Mir ist es das Dabeisein ist alles und das ein bisschen Spaß haben und dann ist schon alles gut.
Nee, ich bin gerade sehr verwundert. Deshalb wollte ich auch darauf kurz nochmal eingehen, bevor wir jetzt am Schluss sind. Warum bist du so verhalten? Du hast ja sonst, du bist nicht großkotzig, aber du bist schon sehr überzeugend und man hat das Gefühl, wenn du in so ein Turnier reingehst,
ja,
egal wie unrealistisch das ist,
ja,
du willst weit kommen.
Jetzt ja,
sprichst du davon, dass dein Teamkollege nett ist, mit dem du vor einem Jahr mal gespielt hast oder.
Du willst schon wieder Zwietracht sehen.
Nee, ich merke das schon. Wo ist dein Optimismus?
Grundsätzlich ist es schon so.
Du willst gegen Pat Rafter spielen, das ist dir wichtiger als alles andere?
Ja. Ich werde nächstes Jahr 76.
Ja, oder das, du wirst
älter
und weiser. Ja, okay.
Oder 78, glaube ich.
Also Ehrgeiz ist so ein bisschen, du freust dich dabei zu sein, schaust dir das ein bisschen an. Vielleicht dann doch eher jetzt sogar aus Verbandsbrille als aus Spielerbrille.
Du bist so ein Arschloch. Ja, ich fahre nur noch hier mit aus. Ich fahre mit der die ganze Zeit. Ich habe eigentlich auch die ganze Zeit nur noch die Verbandsbrille auf, wenn ich da sitze. Auch wenn ich spiele. Was soll ich sagen? Ich bin schon zu oft nicht Weltmeister geworden. Als dass ich jetzt sagen könnte, dass es ist. Aber was man wirklich sagen muss, ich bin ziemlich fit dieses Jahr. Also ich bin so fit wie lange nicht mehr. Also fühle mich gut, spiele im Moment ganz gut und hab wirklich auch total Bock. Und dann mal gucken. Bisher war es immer so, ich habe immer gesagt, ich werde Weltmeister oder Europameister und bin dann kläglich gescheitert. Deswegen bin ich diesmal so wahnsinnig zurückhaltend, wie man mich eigentlich gar nicht kennt. Und schwuppdiwupp, ich komme wieder und habe die Krone auf. So sieht's aus.
Du hast ja für mich immer, ich weiß gar nicht warum, aber ich, vielleicht weil ich es dir auch so gönne, aber du hast für mich so dieses Cool Runnings Potenzial. Und ich glaube einfach auch jedes Mal, egal zu welchem Turnier du fährst, dass du irgendwann zurückkommst und einfach wirklich dieses Ding hier in die Höhe hältst.
Der dicke Silberhaarige, der wird irgendwann von den Zuschauern wieder erwarten, von Sieg zu Sieg getragen.
Ja. Sehr schön. Dann freue ich mich auf Aufnahmen aus Alicante.
Ja, ich freue mich auch.
Ein bisschen neidisch, aber gut, das ist was anderes.
Ja, du bist herzlich eingeladen.
Ja, das Schimpfwort will ich jetzt nicht wiederholen, das hast du jetzt schon einmal benutzt. Ja, natürlich wünsche ich dir, euch, dem ganzen Team ganz viel Erfolg und vielleicht schaffen wir das ja auch mal so eine kleine Runde aus Alicante zuzuschalten.
Genau, das wollen wir versuchen. Wir machen ja in jedem Fall eine Live-Schalte nächste Woche. Genau, ich fahre jetzt nach Hause und pack weiter Sachen. Und dann gucke ich mal, ja, vielleicht kriegen wir eine Runde, vielleicht schaffe ich es ja mit Pat Rafter in den Podcast zu kommen.
Wenn du das, dann hören wir danach auf.
Ja. Also mehr geht nicht. Und jetzt geht's los.
Ach, du, ich darf Fan sein, ich bin kein Spieler, ich darf nur Fan sein. Okay. Du fährst dann zu gewinnen, bitte. So, halt die Fahne hoch.
Alles klar.
Also viel Erfolg für dich, fürs Team und genau, wir hören uns nächste Woche.
So machen wir es.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Paddle Time. Der Paddel-Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg.